Ich fange an.
Mit der Post zugestellt bekommen. Und was ist das Erste, was man macht? Man macht sie auf und überprüft einmal, ob auch alles drin ist, was man bestellt hat. In einem sind unter anderem ein paar Raumthermometer und Hygrometer drin gewesen, damit ich die Wohnung überwachen kann, wie das temperaturmässig und luftfeuchtigkeitsmässig aussieht. Das ist schon länger so etwas, was wir uns vorgenommen haben, dass wir machen wollen, haben uns verschiedenste Sachen zutun, Luftbefeuchter, Luftentfeuchter und auch einzelne Geräte, um das zu überwachen, aus verschiedensten Gründen. Aber ich bin nicht so richtig zufrieden mit diesen Überwachungsstationen. Also habe ich mich schlau gemacht im Internet, welche Thermometer erfüllen denn all die Ansprüche, die ich gerne haben möchte, wie genau sind sie, etc. Habe ich bestellt und bin, seit ich sie gekriegt habe, diesen Freitag, sehr fest zufrieden damit. Wir können die Räume überwachen und dagegen steuern, um das Klima zu schaffen, das möglichst gut ist für die Stimme, für die Gesundheit, für das Instrument, aber auch für die Wohnung an sich. Zalando-Päckchen gewesen. Ein Haufen Kleider, die mir gefallen haben, die ich sie im Internet gesehen habe, die jetzt überprüft werden wollten, ob sie mir passen. Ich habe Hose um Hose angelegt und sie bewertet. Gefallen sie mir? Passen sie mir? Ist das, was ich mir vorgestellt habe? Aussortiert, das Gute auf den Stapel gelegt und das, was ich nicht als gut befunden habe, auf den Stapel gelegt. Silvana am Abend heimgekommen und gesagt, jetzt musst du auch noch mitbewerten. Und mittlerweile haben wir jetzt ein Stäbchen, wo wir das gut befunden haben, wo wir behalten. Und ein Stäbchen, wo wir das nicht gut befunden haben, wo wir wieder werden retournieren. Wir sind in unserem Leben eigentlich ständig dran am Bewerten, am Schauen, am Tun, am Prüfen. Ob ihr prüft alles und behaltet das Gute aus dem 1. Thessalonicher 5, 21 ist ein Vers, wo viele von uns nicht das erste Mal gehört haben, wo noch so ein bisschen ja, mindestens beiläufig mal erwähnt worden ist, wo wir kennen und wo wir müssen sagen, ja, mal in unserem Leben, eigentlich prüfen wir sehr vieles. Das machen wir schon gar nicht so schlecht. Und gleichzeitig bin ich begeistert, wie in so etwas, eigentlich kleinem, kurzem, so viel kann drinstecken, wo man entdeckt, wenn man sich mal Zeit nimmt, ein bisschen mehr darüber nachzusinnen, was alles ist. Und ich kann euch versprechen, die Jahreslosung prüft alles und behaltet das Gute, hat Potenzial, uns über das ganze Jahr Neues zu lernen. So viel steckt da drin. Und auf ein paar Sachen möchte ich den Morgen eingehen. Fangen wir aber an, zuerst bei der Frage, was ist denn das alles, was wir prüfen sollen? Ich meine, wir können unglaublich viel auf Wert, auf Nutzen, auf Schaden etc. prüfen. Zum Beispiel Maschinen, Text, die politische Agenda von irgendeiner Partei, eine Aktion im Coop, irgendein Gerät, Münzen, Rechnungen, der Verbrauch vom Auto, vielleicht vom Kühlschrank, der Wasserverbrauch. Wir können auch Dienstleistungen prüfen, Personen prüfen, gesellschaftliche Entwicklungen, uns selber, Freundschaften oder auch potenzielle Beziehungspartner, ob sie dann vielleicht Ehepartner könnten werden. Wir prüfen ständig, sind beschäftigt. Wenn wir also alles sollen prüfen, was wir können prüfen, dann lenkt unsere Zeit ja gar nicht, oder? Ich will die Frage probieren zu klären im ersten Moment, indem ich ein bisschen auf das Umfeld von dem Vers 21 schaue. Und nachher noch ein bisschen spezifischer darauf zu reden kommen, was ich glaube, dass eben Potenzial hat, uns durch das ganze Jahr zu begleiten. Ich werde lesen mit uns aus der Neuen Evangelischen Übersetzung ab dem Vers 14 bis 24 im ersten, wo steht: Außerdem bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und allen anderen Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er durch Christus Jesus möglich macht. unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Im direkten Zusammenhang von prüfend alles und behaltend das Gute steht also das prophetische Reden. Ist euch das bewusst gewesen? Habt ihr den prüfend alles Vers mal überprüft? Ich fand es noch lustig, gefunden, zu merken, ich vielleicht nicht. Und ich möchte auf das schnell ein bisschen eingehen. Prophetisch reden ist eine Gabe vom Geist von Gott, wo im 1. Korinther 14 steht, wir sollen danach streben, einen Sieg zu kriegen. Die Liebe also soll euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch. Ich will gar nicht zu fest auf den Mangel von prophetischen Worten in unserer heutigen Gemeinde eingehen, sondern ich will vielmehr probieren, Mut zu machen mit diesen Versen aus dem 1. Timotheus. Und für das muss ich aber ein bisschen ausholen. Prophetisch reden ist eine Gabe vom Geist von Gott. Nicht aus uns selber produziert. Es ist Gottes Wort, in einer bestimmten Situation zu reden. Ein Prophet ist eigentlich nichts anderes als Mikrofon und Lautsprecher für Gott, Sprachrohr Gottes, wo etwas weitergeht, wo Gott auf dem Herz hat. Und wir sollen eine Sehnsucht in uns entwickeln, dass Gott durch uns ins Leben von anderen, in eine Gemeinde, in Situationen, in Umfeld hineinschwätzt mit dem, was er zu sagen hat. Wir sollen uns darum bemühen, dass Gott redet. Das kann in Form von zum Beispiel der Predigt sein, aber auch in Form von einem Lied oder in Form von einer ganz normalen Unterhaltung, die du führst, die sehr alltäglich scheint. Etwas, was ich glaube, was uns lähmt, um die Eindrücke wahrzunehmen, die Gott hat für mein Gegenüber, ist, dass wir uns zu oft auf unser eigenes Urteil verlassen. Ich sehe eine Situation und habe das Gefühl, das könnte jetzt hilfreich sein für dich. Und ich bin vielleicht weise und weiss vielleicht auch, auf Situationen zu beurteilen, was jetzt hilfreich sein könnte und sage das. Aber wie oft nehmen wir uns Zeit, bevor wir uns zum Kaffeekränzli treffen, mit einer guten Freundin oder auf einen Angelausflug gehen mit unserem Kollegen, Gott einmal zu fragen, hast du etwas, was du meinem Gegenüber willst sagen durch mich? Oder bevor wir in den Gottesdienst gehen, mal Gott zu fragen, hast du heute jemand, wo ich darf etwas ausrichten in deinem Namen. Gottes Stimme können weiterzugeben, heisst, dass ich zuerst hören muss, was er auch zu sagen hat. Es ist eben nicht eine menschliche Fähigkeit, etwas gut zu beurteilen. Und vielleicht ist es auch manchmal das, was uns ein bisschen lähmt, das auch weiterzugeben. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Ich kann doch jetzt nicht auf die Person auf der Straße zugehen und fragen, darf ich für das kaputte Knie beten? Weil es könnte ja sein, dass ich unterbewusst einfach wahrgenommen habe, dass sie komisch läuft und gar nicht mit dem Knie kaputt ist. Wie komisch wäre denn das? Oder ich kann doch nicht auf Person XY nach dem Gottesdienst zugehen und sagen, ich glaube, in diesem Jahr wird Gott dein Heiler sein. Es könnte ja komisch werden. Wir lassen uns das so ein bisschen lähmen aus der Angst, dass eigenes mitspielt. Lieber nichts sagen. Oder wenn, dann nur in Situationen, wo ich genau die Hintergründe kenne und ein passendes Bibelwort habe, das gut ist. Wo ich selber beurteile, dass es jetzt gerade hilfreich ist. Und das ist nicht falsch, wenn wir Leute mit Bibelworten ermutigen. Aber es ist auch nicht unbedingt auf Gott zu hören und das weiterzugeben, was wir hören. machen wir in dem nicht oft genau das, was der Paulus der Thessalonicher da sagt, sollen sie nicht machen. Er sagt ihnen, unterdrücken der Heilige Geist nicht. Aber jetzt habe ich gesagt, ich will nicht allzu fest anklagen, sondern viel mehr Mut machen, oder? Um das zu verstehen, müssen wir in die Apostelgeschichte 17 schauen. Das ist der Ort, wo beschrieben wird, wie der Paulus und der Silas auf Thessaloniki kommen. Thessaloniki ist eine Stadt im Römischen Reich von Bedeutung zu dieser Zeit. Und wie sie sich gewöhnt sind, der Paulus und der Silas, gehen sie in die Synagoge und verkünden das Evangelium. Und es werden Leute, es kommen Leute zum Glauben, werden Christen, vorwiegend Leute, die nicht Juden sind. Die kennen das Alte Testament nicht so gut. Die haben noch kein Neues Testament. Wie, dass der Paulus und der Silas nur 3 Wochen bei ihnen sein können, nur 3-mal am Sabbat ihnen vom Evangelium erzählen können, bis es Tumult gibt und sie müssen die Stadt verlassen. Und auf das hin schreibt der Paulus nach der Thessalonicher diesen Brief, wo der ganze Gemeinde soll vorgelesen werden. Und er schreibt nicht, halten eure Füße still, bis ich wiederkomme. Und ich euch kann erzählen, wie das Christentum wirklich funktioniert. Ihr habt noch zu wenig gehört, ihr habt noch zu wenig Erfahrung, ihr wisst noch zu wenig. Nein, der Paulus spricht den Leuten, die erst gerade 3 Wochen im Glauben sind und nicht so eine gute Vorkenntnis haben vom Alten Testament, vom Judentum an sich, spricht er Mündigkeit zu und sagt, redend prophetisch, ermahnend einander, ermutigend einander. Er sagt ihnen, weisen einander zurecht, ermutigend, helfend, habt Geduld. Denen Frischen im Glauben spricht er die Mündigkeit zu, traut ihnen das zu. Und vielleicht kennst du den Gedanken, wer bin denn schon ich? Wer bin ich, dass ich jemanden zurechtweisen darf? Wer bin denn schon ich, dass ich etwas sagen könnte, das ermutigt? Wer bin denn schon ich, dass ich jetzt helfen könnte? Vielleicht auch, wer bin denn schon ich, dass ich prophetisch reden könnte? Oder wer bin denn schon ich, dass ich jemandem sagen könnte, ich überprüfe denn im Fall, was du mir gesagt hast, dass Gott dir für mich gesagt hat? Wenn du diese Stimme dir kennst, möchte ich dir sagen, wer du bist. Du bist seit Tag 1, wo du Jesus angenommen hast, ein Kind von Gott. Ein Tempel vom Heiligen Geist. Inhaber vom Geist von der Wahrheit. Erb von seinem Königreich. Seit Tag 1, wo du Jesus angenommen hast, bist du ein Schaf, das die Stimme vom Hirten kennt. Wenn der Paulus Thessaloniki zumutet, dass sie das können, wie viel Wahrheit steckt da drin, auch für dich? Du kannst. Der ganze Textabschnitt, den wir gelesen haben, soll uns Mut machen, aus der Beziehung zu Gott bettend immer zu. Und durch die Kraft vom Heiligen Geist, wo wir eben nicht unterdrückend, zu überlegen, was hat Gott zu sagen und uns brauchen zu lassen als Sprachrohr. Andere zurechtzuweisen, andere zu ermutigen, anderen zu helfen. Das fühlt sich in gewissen Situationen herausfordernd an. Und in gewissen Situationen widerspricht das auch unserem Verstand und unserem Erleben. Aber das liebt der Heilige Geist. Unser Verstand, unser Erleben manchmal zu sprengen, wenn wir ihn dann lassen. Und dann kommt eben etwas weiteres in unserer Jahreslosung, die uns Mut machen soll. Unsere Jahreslosung fordert keine Unfehlbarkeit von uns. Der Paulus schreibt nicht, sagen denn ja nur das, was nicht muss überprüft werden. Er sagt, wir werden aufgefordert, wir sollen eben überprüfen. Weil der Paulus sich bewusst ist, es kann sein, dass eigenes mitschwingt in unseren Aussagen. Es kann sein, dass mitschwingt, ich kenne diese Frage und habe die Idee, wie sie beantwortet werden könnte. Es kann sein, dass mitschwingt, ich habe unterbewusst wahrgenommen und darum glaube ich, jetzt ist das Richtige. Es kann auch sein, dass unterbewusst etwas mitschwingt, ich weiss, was du dir wünschst, dass du jetzt hören willst. Und darum sage ich das. Aber es ist viel fataler, wenn wir uns vor dieser Angst, das könnte eigens mitschwingen, Gottes Wort weiterzugeben, als wenn wir uns mutig dafür entscheiden, uns von Gott brauchen zu lassen, Sprachrohr zu sein für andere Menschen. Der Paulus mutet den Leuten in Thessaloniki zu, dass sie können überprüfen können. Und genau so darfst du es deinem Mitmensch zumuten, dass er kann überprüfen kann. Dass das, was du weiter sagst, das, was du erzählst, was du glaubst, von Gott gehört zu haben und du weitergehst, dass diese Person das auch überprüfen kann. Vielleicht machst du nächstes Mal den Zusatz und sagst, hey, ich habe das Gefühl, ich darf dir von Gott ausrichten, das. Bitte überprüf es doch. Aber wie funktioniert Prüfen? Prüfen braucht in allererster Linie offene und demütige Einstellung. Ich habe euch erzählt von meinen Raumthermostaten, wo ich Thermometer, sind keine Thermostaten, sind Thermometer, die ich gekauft habe. Da habe ich mich schlau gemacht im Internet. Und da findet man von den Herstellern einen Haufen Angaben, was die Geräte alles können. Aber sie sind nicht ganz so offen, die Angaben. Sie haben ja ein klares Ziel, sie wollen ihr Gerät als Bestes machen. Und dass sie darum nicht immer so zuverlässig sind, wissen wir spätestens nach dem Dieselskandal von VW, oder? Also nicht so offen in dem, was rauskommt. Und nicht so zuverlässig. Ja, jetzt gibt es andere Ideen, wie ich es überprüfen könnte. Es gibt viele YouTuber, Technik-Nerds, die so viele Geräte testen und nachher eine Meinung geben. Vielfach kriegen sie die Geräte gratis zugestellt, mit einer Liste, was sie sagen sollen und was auch nicht. Also auch nicht wirklich offen, also auch nicht wirklich verlässlich. Also habe ich mich schlau gemacht bei Stiftung Warentest, beim Kassensturz, wo ich gesehen habe, das sind Leute, die überprüfen, mit der Offenheit auch Erwartungen gesprengt zu kriegen. Da kriege ich einen wahren Spiegel davon. Überprüfen immer offene, unvoreingenommene Haltung, die bereit ist, sich gegen die eigenen Ideen überraschen zu lassen. Und manchmal schwätzt Gott so, dass es uns überrascht gegenüber das, was wir denken, dass wir wissen, das stimmt. Ein wunderbares Beispiel ist da der Petrus. Ich blende die Stelle ein, ich werde sie aber aus dem Kontext erzählen. Der Petrus, der entscheidet sich, um die Mittagsstunde auf das Dach zu gehen und beten. Und auf einmal kriegt er Hunger. Da begegnet ihm Gott in einer Vision. Gott lässt ein Tuch zum Petrus runterkommen, gefüllt mit unreinen Tieren. Und er gibt dem Petrus den Auftrag, schlacht die Tiere und iss sie. Und der Petrus weigert sich und sagt, noch nie habe ich etwas Unreines gegessen. Sicher nicht. Worauf Gott ihm antwortet, was ich als rein erkläre, erklär du nicht als unrein. Apostelgeschichte 10 übrigens für die, die es da zu klein ist und lieber, wenn ich der Bibel nachschlage. Gott sagt, was ich als rein erkläre, erklär du nicht als unrein. Und es geht dreimal so hin und her, bis das Tuch wieder zurück in den Himmel geht. Der Petrus ist in dieser Geschichte parat, sein gewohntes, sein seit Jahrzehnten eingetrichtert, gekriegtes Verhalten zu ändern, weil Gott etwas gesagt hat. Und ein paar Tage später, wer dort liest, sitzt er zusammen mit Nicht-Juden am gleichen Esstisch, was unvorstellbar gewesen wäre vorher für einen Juden. Und er lebt wieder Cornelius und sein Haus sich bekehren, die ersten Heidenchristen. Der Petrus ist bereit, unvoreingenommen und demütig zu hören und zu prüfen in der Offenheit, das könnte erwartet gesprengt werden. Was braucht es weiter, wenn wir prüfen wollen? Prüfen ist ein Begriff, der stammt aus dem Münzwesen. Durch Schmerzen wird etwas von dem Geld. Und genau darum geht es auch beim Prüfen vom prophetischen Wort. Wir sollen die Echtheit prüfen. Wir sollen prüfen, kommt es echt von Gott? Das machen wir am einfachsten mit der Frage, macht es Jesus gross? Beim Petrus ganz klar, macht es Jesus gross? zu 100%. Es sprengt die Grenzen von dem, was sie denkt, sei für das Evangelium möglich. Es macht die Tür auf, es macht Jesus grösser, als was sie sich hätten vorstellen können, dass das Evangelium ist. Wie finden wir heraus, was Jesus gross macht? Das funktioniert nur mit der Bibel. Prüfen funktioniert nur mit der Bibel, entweder indem wir sie in unserem Herz bewahren, in unserem Kopf kennen, konserviert haben, oder indem wir sie aufgeschlagen auf unserem Tisch haben. Es geht kein Weg daran vorbei. Da haben wir einen grossen Vorteil gegenüber der Gemeinde in Thessaloniki. Die haben dazu mal noch kein Neues Testament, wo der Petrus ihnen sagt, prüfend. Aber wir haben auch eine Herausforderung, weil die Bibel gibt nicht immer ganz 100% genaue Antwort auf jede Frage, die wir haben. Ich werde dazu ein Beispiel erzählen. Als ich 18 war, hätte ich die Hauptleitung einer Jugendgruppe übernehmen. Das war schon klar, es hat einen Interimsleiter gegeben, über ein Jahr, mit der Idee, dass ich nachher die Hauptleitung übernehme. Kurz bevor die Übergabe kam, ist ein guter Freund von mir auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe das Gefühl, Gott hat mir gesagt, nicht du sollst Hauptleiter werden, sondern ich. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass er Gottes Stimme hören kann. Und habe das ernst nehmen und gesagt, wenn das Gott wirklich gesagt hat, dann möchte ich dem Folge leisten. Aber ich will es prüfen. Jetzt gibt es keine Bibelstelle, wo steht, im Jahr 2014 wird der Andi blind Hauptleiter oder im Jahr 2014 wird er nicht Hauptleiter. Wie überprüfe ich denn jetzt? Mir sind zwei ganz wichtige Punkte zum Prüfen bewusst worden in dieser Situation. Das ist Schwarmintelligenz. Wir sind nicht ohne Grund nicht auf uns allein gestellt im Christsein. Nutzen wir das, dass unser Mitchrist und dass der Prophet genau so ein Schaf ist wie wir, der Gottes Stimme kennt. Ich bin zu meinem Pastor und habe gesagt, hey, wir haben die Situation auf dem Tisch. Komm bitte, wir wollen das Dritte zusammensitzen und wir wollen um Einheit ringen in deinem Geist, im Geist von Gott. Nutzen wir Schwarmintelligenz. Unterstützen wir einander. Wir sind zusammengehockt und haben überprüft, sind uns einig geworden. Der zweite Punkt, den ich gelernt habe, ist, prüfen funktioniert immer auf eine wertschätzende Art und auf eine kritische Art dem Propheten gegenüber. Ich hätte antworten können, was bist eigentlich du für einen, dass du das Gefühl hast, du seist so viel besser als ich, um die Hauptleitung jetzt zu übernehmen. Überhaupt nicht wertschätzend. Ich hätte ihm können sagen, was denkst du eigentlich, du seist so viel besser als ich. Oder ich hätte das andere Extrem können und sagen, also gut, dann resigniere ich, ziehe mich zurück. Dann bist du der Richtige, alles gut. Wäre nicht kritisch gewesen. Beide Arten hätten ganz sicher unsere Freundschaft belastet und es wäre nachher nicht möglich gewesen, um in dem guten Verhältnis, das wir hatten, weiterhin unterwegs zu sein. Prüfen passiert kritisch und wertschätzend gegenüber dem, der uns etwas sagt. Prüfend alles impliziert auch, dass Fehler und Missverständnis kann. Dass es kann geben. Es ist absolut in Ordnung, wenn sich nach dem Prüfen herausstellt, das ist doch nicht Gottes Wort gewesen. Es ist absolut in der Ordnung, wenn wir prüfen mit dem Motto Gnade. Gegenüber. Ich bin ein Mensch, es kann sein, dass ich mich mal irre. Prüfen mit dem Motto Gnade meinem Mitmensch gegenüber. Es ist völlig in Ordnung, wenn nach dem Prüfen sich herausstellt, dass etwas Eigenes mitgeschwungen hat bei dir, wo jetzt gar nicht für mich gedacht war. Es ist absolut in Ordnung, du bist wegen dem kein schlechter Mensch. Das Motto Gnade wird auch beim weiteren Prüfen grosse Bedeutung haben. Wenn wir nämlich probieren, das alles im Griechisch nachzuschauen, dann ist das Wort Panta, das dort der Paulus verwendet, wo offensichtlich nicht nur für das prophetische Reden gemeint ist. Darum vielleicht hast du vor die Bibelstelle aufgeschlagen, 1. Thessalonicher, und hast gesehen, bei deiner Übersetzung steht ein Punkt. Nach Weissagung verachtet nicht, Punkt, prüft alles, behaltet das Gute. Manchmal ist auch ein Punkt gekommen, es ist nicht zu 100% einfach auf das prophetische Reden bezogen, sondern meint vielmehr, prüf alles von deiner eigenen Lebensführung, von der Glaubenslehre und vom Miteinander in deiner Gemeinde. Und da kommt dann eben das drin, was ich glaube, begleitet uns ganz sicher, muss uns begleiten durch das ganze Jahr, durch das ganze Leben. Das Prüfen von der eigenen Lebensführung. Da sind wir im Leben top aktuell, oder? Es ist mega Trend, sein Leben zu überprüfen, nach zum Beispiel Work-Life-Balance. Habe ich genug Erholung neben dem, was ich mit reingebe auf der Bühne? Oder zum Beispiel hat man eine Uhr am Handgelenk, die überprüfen kann, was der Puls und der Blutsauerstoffgehalt ist. Oder es gibt Wecker, die schauen, wie du schlafst, damit er dich weckt in einer Phase, wo du nicht zu tief schlafst. Wir überprüfen, das ist top im Trend im Moment, das eigene Leben zu prüfen und zu überprüfen, in welcher Zeit ich am besten Intervallfasten etc. Ich werde eine weitere Geschichte erzählen. Letzte Woche, am 2.1., musste ich auf einen Notfall in Langnau. Ich bin aufgewacht mit starken Schmerzen, rechte Seite, Brust und Rücken. Vor allem beim Schnaufen hat es mega gestochen. Und dann habe ich auf Medgate angerufen und mal gefragt, was macht man da? Und für sie sind die Alarmglocken losgegangen. Und gesagt, Warnsignal, hoch 10, sofort zum Arzt. Die Zentrumpraxis hat zu in dem Moment, 2.1., oder? Also zu lange auf einen Notfall. Und falls, dann musst du den Krankenwagen rufen, genie die ja nicht. Unbedingt einfach sofort zum Arzt. Also ich habe abgehängt, sie haben mich angemeldet dann im Spital zu Langnau. Ich habe nicht den Krankenwagen gewählt als Nummer, sondern sie waren angerufen in der Schule und gesagt, kannst du nicht kommen, kannst du mich bitte führen. Kaum habe ich abgehängt, habe ich schon das Telefon gekriegt vom Arzt zu Langnau. Die erste Überprüfung, wie sieht es mit deinem Herzschlag aus? Was ist dein Puls im Moment gerade? Ich bin froh, ich hatte eine Tour, wo man schnell gesagt hat, 79er Puls, alles in Ordnung. Ich bin also auf diesen Notfall, schnell kurze Befragung, sofort Elektroden angeschlossen, um zu schauen, Herzinfarkt auszuschliessen. Sofort Kanal gelegt, an der Vene, an der Arterie, Blut genommen, um ins Labor zu schicken und überprüfen, was da los ist. Herzinfarkte können ausgeschlossen werden. Im Labor haben sie Sachen gesehen, die ihnen nicht so gefallen haben. Weitere Überprüfung. Jetzt müssen wir ein CT von der Lunge machen. Mega faszinierend. Das Schichtröntgenbild. Ich habe das geliebt, dort zu liegen und zu sehen, wie das funktioniert. Begeistert mich wirklich. Jetzt haben sie die Bilder zum Experten geschickt. Der soll sie bewerten, der soll sie begutachten und schauen, ob da alles in Ordnung ist mit der Lunge. Jetzt hat er Sachen gesehen, die ihm nicht so gefallen haben. Sachen, die man zwar nicht vor Ort klären konnte, aber wo es geheiss hat, man müsste beim Lungenexperten anmelden. Wo, wenn ich daheim nachher war, sie haben mir ein Schmerzmedizin gegeben und mich wieder heimgeschickt. Wo, wenn ich weiter geprüft habe, was das könnte sein, sollte man nie machen bei Krankheiten, ich weiss. Aber Google gefragt, wo sehr, sehr besorgniserregend könnten sie sein. Es könnte auch sein, dass es nichts Schlimmes ist. Es sind vergrößerte Lymphknoten. Ich hatte am nächsten Tag schon wieder keine Schmerzen mehr gehabt. Aber es ist etwas, das mich sehr fest beunruhigen könnte. Ich war fasziniert von dem, was wir parat sind, Aufwand zu betreiben, Gesundheit zu überprüfen. Und wenn ich froh bin, wenn man dann weiss, was es effektiv ist und ob man etwas muss und ob man etwas kann machen, so kann ich euch heute Morgen ganz im Ernst sagen, ich bin keinen Moment nervös geworden. Warum bin ich keinen Moment nervös geworden? Meine Hoffnung ruht nicht auf irgendeinem Befund, auf irgendeiner Therapie. Meine Hoffnung gründet auf dem allmächtigen, zuverlässigen und souveränen Gott. Das rüttelt an mir nicht. Der grosse Unterschied von dem, wie die Gesellschaft uns sagt, sollen wir prüfen und wie dem, dass die Bibel uns sagt, sollen wir es prüfen, ist, dass die Bibel nie redet von Selbstoptimierung oder vom Individualismus. Für was sollen wir uns prüfen? 1. Thessaloniker 5, 23. Ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. wenn Jesus wiederkommt, dass kein Tadel an uns zu finden sei. Oder das Kapitel weiter vorne, 1. Thessaloniker 4, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Kein Work-Life-Balance, kein Wecken zu optimaler Zeit, keine gesundheitliche Diagnose und keine Therapie rüttelt an meiner Heiligkeit. Aber andere Sachen im Leben tun es. Sachen, wo ich weiss, da, Dämon, da ist in meinem Leben noch nicht wirklich Wohlklang für Gott. Und ich möchte nochmal ein Bild brauchen. Etwas, das ich täglich überprüfe, ist da meine Gitarre. Ich habe das Privileg, fast jeden Tag Gitarre zu spielen. Und da überprüfe ich die Stimmung der Seite. Ich habe zwei Optionen, wenn ich die Gitarre vornehme. Ich kann sie vornehmen und sage, ich überprüfe nichts. Ich spiele einfach drauf los. Kann Spass machen. Ist einfach nicht wirklich ein Wohlklang. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich will prüfen, dann braucht es aber auch die Bereitschaft, Veränderung wahrzunehmen. Weil wenn ich einfach überprüfe und nichts verändere, dann wird es höchstens Frustration. Ich kann überprüfen. Schon viel besser, oder? Hat gar nicht so viel gebraucht. Aber die kleine Sache, die eine Seite, wo ich parat bin, stimmen, hat einen riesen Einfluss gemacht auf den Wohlklang, der gekommen ist. Die eine Sache zu verändern, macht einen riesen Einfluss, wie dass du unterwegs bist. Aber, überprüfe, ich sage es nochmal, braucht Bereitschaft, Konsequenzen zu tragen, Sachen zu verändern. Jetzt ist das Bild noch nicht ganz fertig. Ich habe dich vorher gefragt, du sollst mir gerne helfen. Komm doch mal an deine Gitarre und spiel doch bitte das G. Jetzt spielen wir miteinander. Wir kennen beide den Griff, den es braucht, für einen G-Dur-Akkord zu spielen. Das machen wir. Schrecklich, oder? Was ist jetzt? Ist deine Gitarre verstummt? Nicht, oder? Haben wir vorher gehört im Lobpreis, ist nicht verstummen. Was ist das Problem? Habt ihr gemerkt, wie ich meine Gitarre gestummen habe? Als Referenz habe ich nur mitgenommen. Sie stimmt zwar in sich, es tönt zwar gut. Danke vielmals, du darfst wieder gehen. Und das ist das, was die Welt uns sagt. Schau auf dich selber, es muss für dich stimmen. Und es mag schön tönen, wenn wir unser Leben optimieren, dass es für uns stimmt. Aber wenn wir uns ins grössere Orchester einreihen, wenn wir mit anderen Leuten zusammen am Reich von Gott arbeiten, funktioniert die Selbstbezogenheit nicht. Wir brauchen eine Referenz. In der Musik ist A-Ton 440 Hz, je nachdem im Orchester sind es 444 Hz, wo als Referenzton gilt, damit die Gitarre und die Instrumente miteinander gestummen sind. Im christlichen Glauben dürfen wir unbedingt nicht Römer 12,2 vernachlässigen, das heisst, wir dürfen nicht die Maßstäbe der Welt nehmen, sondern wir sollen unser Denken und Handeln ausrichten, neu verändern lassen von Gott, Gottes Maßstäbe in unserem Leben anrichten. Und dort gibt es einen Referenzton, und der ist Jakobus 1, Vers 5, wo sagt, wenn jemand von euch nicht weiss, wie er das machen soll, dann darf er Gott um Weisheit bitten. Er wird es ihm ohne weiteres geben und ihm darum keinen Vorwurf machen, weil er gibt allen gern. Referenzpitch für ein Leben zu prüfen nach Gottes Maßstab ist Gott um Weisheit fragen. 440 Hertz. Immer wieder mit dem Motto Gnade. Leider Menge Leute, wenn sie sich selber überprüfen. Und das ist mein letzter Punkt für heute Morgen. Prüfen ohne Gnade wird schnell zur Selbstzerfetzung. Und da wird der zweite Teil von unserer Jahreslosung jetzt zentral, was heisst, behalten das Gute. Wenn wir unser Leben anschauen, dürfen wir nicht übersehen, dass 5 Seiten gut gestimmt waren. Setz dir Zwischenziel. Wenn du dich gefragt hast, im Licht von Gott, wie sieht mein Leben aus? Was sind die Sachen, die gestimmt werden müssen? Setz dir Zwischenziel und 4 Teilerfolge. In dem Moment habe ich es geschafft, näher und ähnlicher werden wie Jesus. Heb dich an diesen Sachen fest. In dem Moment habe ich es geschafft, Gottes Wort weiterzugeben. In dem Moment habe ich es geschafft, mein Leben vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen. Heb dich an diesen Sachen fest. Zerfetz dich nicht, indem du den Fokus auf dem Negativen hast. Behalt das Gute, heisst der Fokus auf das Gute zu lenken und sich immer wieder vom Negativen loszureissen. Sei das das Gute in Menschen, in Sachen, in Situationen. Das Gute zu behalten heisst, die persönlichen Problemzonen immer wieder Gott hinzuheben. Das Gute zu behalten heisst, ich gerate nicht in die Negativ-Abwärtsspirale, die es auslösen könnte, wenn ich schaue, da und da und da und da habe ich noch Verbesserungspotenzial in meinem Leben. Sondern ich hebe meine Problemzonen Gott entgegen und ich habe meinen Problemzonen Wahrheit entgegen, gute Nachricht entgegen aus der Bibel. Das Gute behalten heisst, Sachen beherrschen und nicht von Sachen beherrscht zu werden. Schau, ich könnte mich unglaublich verrückt machen jetzt in diesem Moment und sagen, was ist, wenn bei diesem Lungenexperten mein Leben wirklich stark tangiert? Was ist mit meinen Plänen, die ich habe? Was ist, wenn dort etwas rauskommt? Ich könnte mich verrückt machen und ich könnte in die Negativspirale und abwärts gehen und sagen, hat mich Gott nicht mehr lieb? Habe ich etwas so grauenhaft falsch gemacht, dass Gott mich jetzt bestrafen muss? Seht ihr, wie die Abwärtsspirale geht? Irgendwann liege ich am Boden resigniert. Aber ich kann auch dem Ganzen Gottes Wahrheiten entgegenheben und sagen, wenn ich das Gute behalte, mein Wert definiert sich nicht über Gesundheit. Mein Wert definiert sich über Zugehörigkeit zu Gottes Familie. Mein Wert definiert sich an Jesus allein. Gott ist treu, er ist weitsichtig und souverän. Es gibt keine Gewalt, die sich ihm nicht unterordnen müssen. Nichts hat Anrecht an mir, Körper, Seele und Geist, wo er nicht zulässt. Ich weiss, ich habe Gott einmal gesagt, nimm mein Leben zu deiner Verherrlichung. Und wenn er das machen will, durch eine Diagnose, die mein Leben beeinträchtigt, gesundheitlich, es ändert nichts an meiner Heiligkeit. Und wenn er sich will, durch das verherrlichen, Halleluja. Das soll er tun. Verstehen Sie den Fokus. Behalten das Gute fest. Das Negative bringen vor Gott immer wieder. Ich werde ganz kurz und knackig zusammenfassen. Lass dir Mut machen von der Mündigkeit, die der Paulus der erst gerade frisch gewordenen Christen in Thessaloniki zuspricht. Sei das im Gotteswort weitergeben oder im Prüfen von dem, was dir gesagt wird. Lass dein persönliches Leben aber immer wieder auf die Waagschale werfen und nimm dazu den Maßstab von Gott. Der Feigs, jetzt weiss ich den Vornamen gerade nicht mehr, schreibt ein Buch mit dem Titel «Würde Jesus bei IKEA kaufen?». Mega Maßstab setzen in unserem Leben. Würde Jesus den Geschirrspüler einräumen, ohne aufgefordert zu werden? Würde Jesus das 31. Mal der Frau vergeben, die das Buttermesser nach dem Morgen auf dem Trabspiel in Stala hat? Würde Jesus ermutigende Worte haben, mein Nächsten? Jetzt schauen wir sie an, es war noch nicht 31 Mal, es war 30 Mal, es war prophetisch. Nein. Würde Jesus, gibt es im Namen von Jesus Macht? Heb dich am Guten fest, indem du Erfolg feierst und die gute Nachricht deiner schlechten Eigenschaft immer wieder entgegenhebst. Amen. Prüfen alles und behalten das Gute. Wir dürfen miteinander das Abendmahl feiern jetzt. Und das Abendmahl ist ja das, was das Motto beführt, wo wir prüfen sollen, Gnade, oder? Jesus Christus gab das Kreuz für uns, um unsere Unzulänglichkeiten, unsere Fehler auszulöschen. Dass sie eben nicht fatal sind. Er zahlt für uns. Und vielleicht hast du im Hinterkopf die Stelle aus dem Korinther, wo es heisst, wenn ihr zum Abendmahl kommt, dann prüfend euch selber, dass niemand das Abendmahl unwürdig nimmt. Es geht bei diesem Prüfen nicht darum, dass du sagst, bin ich rein. Jeder von uns ist auf die Gnade angewiesen, die wir beim Abendmahl finden. Jeder von uns hat Unzulänglichkeiten im Leben, wo es nötig ist, dass sie durch das Blut von Jesus Christus reingewaschen werden. Wenn es steht, prüf dich, dann ist vielmehr die innere Einstellung gemeint, prüf, ob du es den anderen auch gönnst, dass sie dir gönnen. Oder ob du anderen die Gnade verwehrst, die sie dort finden. Kommt aus gesellschaftlicher Situation von der Gemeinde in der Koloss, von dieser Gemeinde. Und ich möchte uns einladen, an das Abendmahl zu kommen, wo wir gedenken, wo wir feiern, dass Jesus Christus das Haupt ist, wo unsere Seite stimmt. Spannend bei der Gitarre, jetzt schwätze ich noch weiter. He? Das ist der Körper, das ist der Kopf. Die Seite wird vom Kopf her gestimmt. Jesus Christus als Haupt von unserer Gemeinde, von unserem Sein, ist der Dreh- und Angelpunkt von unserer Veränderung. Weil er zahlt hat, uns reinmacht. Wir haben es im Thessalonicher gelesen, dass er uns befähigt dazu. Er ist der, der uns freisetzt. Und ich möchte uns einladen, um still zu werden. Gott die Seite, die verstummen Seite herzuheben. An dem Morgen, die davor in den Sinn gekommen ist, in deinem Leben, herzuheben und zu feiern, dass er gnädig ist. Und zu feiern, dass er zahlt hat für deine Unzulänglichkeiten. Und zu feiern, dass es nicht nur für dich gilt, sondern für deinen Bruder, für deine Schwester links und rechts von dir. Wir nehmen uns eine Minute Stille und nachher lade ich ein zum Abendmahl. Jesus, du bist gut und du tust gut. Du bist ewig. Und du siehst uns, wie wir da zusammen sind an dem heutigen Morgen, dass jedes Einzelne, wie wir bedürftig sind nach deiner Gnade. Und ich möchte dir von Herzen danken sagen, dürfen wir das in Anspruch nehmen. Dürfen wir auf das schauen, was du vollbracht hast am Kreuz, auf Golgatha, dass du Sieger geworden bist, über alle Mächte, über alle Gewalten. Dass du meine Schuldschein genommen hast, die mich so schwer anklagt, und ans Kreuz genagelt hast, für ungültig erklärt hast. Danke dürfen wir miteinander das feiern, indem wir daran denken, wenn wir das Brot nehmen, dass du dein Leib brechen lassen hast. Und danke dürfen wir daran denken, wenn wir den Traubensaft trinken, dass du dein Blut vergossen hast. Danke dürfen wir uns das gegenseitig gönnen. Danke vielmal, dürfen wir so vor dich kommen, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Unreinheiten, unsere Unheiligkeiten dir entgegenstrecken, im Wissen, dein Blut macht uns rein. In der Dankbarkeit, dass Jesus du gezahlt hast. Und in der Motivation, um es dir ähnlich zu machen. Merci vielmal für dein Blut, für dein Lieb, für deine Gnade, für das du gezahlt hast. Für das es für uns alle gilt. Amen. Ich will euch einladen, vorzukommen und vom Brot zu nehmen und vom Traubensaft zu nehmen. Und daran zu denken, dass Gnade parat ist für dich. Dass du davon profitieren darfst.